Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt.
In der Staffel Industriekultur, Produkte und Produktion in Sachsen-Anhalt besuchen wir das Museum in Zörbig. Tom Weiß stellt uns den Ort mit dem ältesten durchgängig betriebenen Kindergarten, dem Orgelbau und der Rübenzuckerproduktion vor. Besonders der Zusammenhang von Landwirtschaft und Industriekultur wird in Zörbig sehr gut sichtbar. Museumslauschen. Staffel Industriekultur, Produkte und Produktion in Sachsen-Anhalt. Wir sind heute zu Gast in Zörbig im Kulturquadrat Schloss Zörbig bei Tom Weiß. Hallo.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tom Weiß und ich bin im Museum und Archiv tätig. Das Kulturquadrat besteht noch aus zwei weiteren Komponenten, der Bibliothek und den Veranstaltungsräumen. Und das ist unsere Einrichtung hier für Kultur in der Stadt Zörbig. Und das Museum hat ein großes Interesse daran, Industriekultur und deren Produkte darzustellen, weil das ein prägender Teil der Zörbiger Geschichte war.
Mit uns ist heute auch wieder Roland Wirmann, Kollege aus dem Museumsverband.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei bin und bin ganz gespannt, was der Herr Weiß hier für sein Museum in der Zukunft geplant hat.
Genau, das ist schon ein Stichwort, denn wir sind hier in einem Museum zu Gast, das sich gerade wandelt. Tom Weiß hat die spannende Aufgabe, das Museum im laufenden Betrieb und auch mit den Menschen hier vor Ort zu modernisieren, neu aufzustellen. Und da ist natürlich schon eine ganz spannende Frage, was hier vor Ort eigentlich war. Wie ist die Verbindung Zörbig und Industrie, Industriekultur?
Also es gibt verschiedene Punkte, die man da nennen könnte. Also der eine Punkt ist Landwirtschaft, denn Industrie hier in Zörbig, zumindest in den Anfängen, richtet sich sehr danach, was hier an landwirtschaftlichen Produkten gab. Und da geht unsere Ausstellung schon los in der Ur- und Frühgeschichte. Landwirtschaft ist hier ein prägendes Thema in der Ausstellung da schon und zieht sich dann durch die weiteren Räume. Dazu kommt dann noch das Handwerk. Also es gab hier 1680 eine Residenz. Da wurde dieses Schloss, in dem wir uns hier heute befinden, mit dem Museum errichtet. Und in dem Zuge haben sich sehr, sehr viele Handwerker in der Stadt angesiedelt. Und die verbleiben dann auch hier, sind auch untypische Handwerker, zum Beispiel eine Perlenstickerei, ein Goldschmied, Silberschmiede, Zinngießer, aber auch Schreiner, Zimmerleute, sowas, so eine Breite hatte sich hier angesiedelt und die bilden dann eine sehr gute Grundlage für die spätere Industrialisierung, für den Bau von Fabriken, aber auch für Kinder aus diesen Familien, die einen gewissen Bildungsgrad haben, die dann als Arbeiter auch an anderer Stelle eingesetzt werden konnten.
Das ist eine sehr spannende Geschichte, weil sie was zusammenbringen, was wir oft genug oder was ich zumindest gedanklich gar nicht so eng führen würde, nämlich einerseits Landwirtschaft und Handwerk und andererseits Residenzort und Schlossbau. Wir sind ja hier in einem Schloss und in der Ausstellung sehe ich sehr viel anderes als nur Herrschaftsgeschichte. Und ja, Sie haben jetzt schon gesagt, okay, wir haben mit Landwirtschaft und den Handwerkern eine gute Grundlage. Welche Produkte verbinde ich denn eigentlich mit Zörbig oder welche Produktgeschichten finde ich in Zörbig?
Also ganz früh kann man das vielleicht festmachen an dem Thema Mühlen. Da gibt es also den Wassermüller Raue, Wilhelm August Raue, der hier in Zörbig zuallererst sehr viel Mühlen aufkauft und dann zentral das Getreide zu Mehl mahlt und dann wieder verkauft. Und das Gleiche findet man dann schon 1800 auch für den Bereich Tabak. Da gibt es also hier in Zörbig eine Familie Jäger, die siedelt sich hier an, kauft ein Gebäude oder baut ein Gebäude, den Dorotheenhof. und verarbeitet dort Tabak. Und der Tabak wird von den Bauern in der Umgebung angebaut. Das Thema Tabakanbau zieht sich dann bis in die DDR-Zeit. Also auch in der DDR gab es hier sehr viele Tabakanbauer, die das dann auch verkauft haben an größere Firmen. Und die Familie Jäger macht das also das allererste Mal hier im Ort und bildet so den Grundstock für die Industrialisierung hier.
Also Tabak, ein Produkt, das wir gar nicht mehr so sehr mit unserer heutigen Landwirtschaft verbinden würden. Trotzdem aber ein Grundstock für Industrialisierung, was Sie es gerade auf den Punkt gebracht haben, Zentralisierung, die Synchronisierung von Arbeitsabläufen, Monopolisierung von Städten. Also es ist einfach eine Entwicklung hin zu größeren Fabriken, und Tabak ist dann auch ein sehr schönes Beispiel, wie eben Landwirtschaft und Industrialisierung zusammenhängen, und insofern habe ich hier schon was gelernt, genauso wie Perlenstickerei was ist, was ich jetzt nicht in Zürich unbedingt erwartet hätte. Was gab es oder gibt es noch?
Ja, also es gibt dann im Laufe des 19. Jahrhunderts hier etliche Veränderungen. Das hängt auch unter anderem damit zusammen, dass Zürich 1815, also kurz nachdem hier der Tabakanbau begonnen hatte, zu Preußen kommt und die Preußen hier enorme Umbaumaßnahmen in der Stadt vornehmen. Also das werden die alten Wassergräben um die Stadt werden zugeschüttet, es werden die alten Stadtmauern abgetragen und unter anderem halt auch die Stadttore, denn die waren zu dünn oder zu eng, um dort mit größeren Kutschen und Karren durchzufahren. Das war also eine Maßnahme, und die man hier durchgeführt hat. Und dann gab es ja noch etliche andere Verwaltungsmaßnahmen, kann man sagen, die hier erleichtern sollten, dass sich hier Betriebe ansiedeln. Und so hat man dann hier also später eine Segeltuchweberei, eine Rohdachpappenfabrik, Ziegeleien, eine Lederfabrik, Maschinenanlagen und so weiter.
Man würde es also gar nicht erwarten, wie vielfältig die Produktion hier waren. Und ich habe jetzt gerade nur so im Nebensatz eben auch herausgehört, wie prägend eigentlich Industriekultur für Städtebau ist. Eigentlich ist es logisch, und in dem Moment, in dem Sie es so klar formuliert haben, super nachvollziehbar, und doch ist es klar, Modernisierung lebt eben davon, dass sie irgendwie angestoßen wird, und gerade sind Produktion und Produkte die Motoren sozusagen, die Motivation, Dinge zu verändern, Tore breiter zu machen, damit Transport funktionieren kann und auch Wegeführung zu verändern. Sie haben uns vorhin an einem Stadtmodell, als wir hier reingeguckt haben, schon gezeigt, dass frühere Wasserläufe jetzt eben Umgehungsstraßen sind. Also wir sind eigentlich ja von den Zeugnissen und Zeugen der Industriekultur umgeben und sehen es manchmal gar nicht, dass dem so ist. Und Sie haben das vorhin so wunderbar erklärt. Und in dem Raum, wo Sie im Moment etwas zur Familie Jäger zeigen, haben Sie noch eine andere Familie und deren Unternehmung, die mich sehr überrascht hat, schon beim Reinfahren nämlich, als wir an einem Orgelbauwerk vorbeigefahren sind, und ich wusste gar nicht, dass in Zörbig Orgeln produziert wurden.
Ja, die Familie nennt sich Rühlmann oder nannte sich Rühlmann, und es gab über 100 Jahre hier diese Orgelbauanstalt mit demselben Namen, die dann 1945 aufgelöst wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und der letzte Sohn aus der Familie ist in Bonn, der hieß Albrecht Rühlmann, dann Orgelbauer geworden, aber nicht mehr mit der eigenen Familienfirma. Und diese Familie hat insgesamt 400 Orgeln hier in Sachsen-Anhalt, in ganz Deutschland und sogar bis nach Südafrika gebaut. Die meisten davon finden sich aber wirklich hier in der Region. Und es gibt jedes Jahr ein Rühlmann-Festival, auf dem diese Orgeln bespielt werden.
Das ist beeindruckend. Also 400 Orgeln in 100 Jahren Familien- und Firmengeschichte. Also man hat immer so, oder ich habe noch so die Barockorgeln im Hinterkopf, die ja wirklich sehr, sehr lange gebraucht haben, produziert, gebaut, installiert und dann ja auch bespielt zu werden. Und auch Orgeln werden eben natürlich, klar, ein Industrieprodukt. Gibt es denn Orgeln, die Sie auch sozusagen historisch platzieren können, die jetzt gar nicht mehr gespielt werden, die gar nicht mehr da sind? Oder sind alle 400 noch da?
Also in der Liste, die wir haben, das ist von der Firma eine eigene herausgegebene Liste an Orgeln, da tauchen viele Orte mehrfach auf. Das ist das eine. Also es gibt auf gar keinen Fall noch alle Orgeln davon. Es werden aber auch zum Teil noch Orgeln gefunden, die in der Liste gar nicht drinstehen. Also gerade im letzten Jahr ist wieder eine Orgel entdeckt worden, die auch Römern zugeschrieben wird. Wir haben bei den Römern-Orgeln, die sind halt in einer besonderen Bauweise, deswegen kann man die wohl sehr gut auch erkennen. Da bin ich nicht der Experte, ich würde es wahrscheinlich nicht erkennen, aber dafür gibt es dann also Spezialisten, die da ein Auge für haben. Also wir haben hier in Zörbich selbst in der Stadtkirche eine Römern-Orgel. Es wird immer gesagt, die sei zu groß für die Stadtkirche, obwohl die Stadtkirche auch nicht so klein ist. Aber die hat ein bisschen mehr Klang, als sie es vielleicht bräuchte. Das ist aber nicht immer so. Also die klingen auch sehr unterschiedlich. Es gibt dann Orgeln, die im Krieg beschädigt wurden, nicht wieder aufgebaut wurden. Es gibt auch Orgeln, die umgebaut oder abgebaut wurden. Und auch von diesen 400 Orgeln sind nicht alle einzelne neue Orgeln, sondern zum Teil wurden bestehende Orgeln umgebaut von der Firma und dann mit in den Katalog aufgenommen. Zum Teil wurden auch die eigenen Orgeln dann etliche Jahre später modernisiert und dann sind die nochmal in dem Katalog. Und bei manchen wissen wir auch nicht mal, es ist sehr allgemein gehalten, wo genau die Orgel denn eigentlich war. Also zum Beispiel gibt es in Köthen, da steht dann nur Seminargebäude. Da wissen wir gar nicht so genau, welches Gebäude da gemeint ist. Das müsste man also erstmal aufwendig recherchieren. Und das machen wir gerade. Wir erstellen eine Karte mit all den Orgeln, die wir heute schon identifizieren können, sammeln Bilder dazu und das wird hier im Museum dann Ende des Jahres zu sehen sein.
Also eine klangvolle Industriegeschichte mit Orgeln. Sie haben uns vorhin beim Vorgespräch ja schon verraten, dass diese Orgeln sogar ausgezeichnet wurden.
Ja, die Firma hat im Jahr 1880 auf der Gewerbeausstellung in Halle eine Goldmedaille bekommen für ihre Neuerungen im Bereich der Pneumatik. Also das ist die Luftzufuhr, die früher ja per Hand gemacht wurde mit großen, Luftblasebalg und das wird dann später technisch umgesetzt, sodass man dann nur noch auf den Knopf drücken muss und dann wird automatisch Luft reingepumpt. Das hört man dann auch, dann gibt es so ein surrendes Geräusch sozusagen, dann weiß man, jetzt geht's los.
Ja, also Modernisierung. Sie haben von relativ vielen Firmen erzählt, von Segeltuch, von Orgelproduktion. Nun ist Zörbich ja eher eine kleine Stadt. Wie kommt man an so viele Arbeitende? Gab es Zuströme? Wissen Sie was über auch Arbeitsmigration? Können Sie einfach noch mal ein bisschen was dazu sagen? Wer hat denn gearbeitet?
Ja, also wir wissen jetzt, wir haben nicht unbedingt Belegschaftslisten von den einzelnen Firmen, sodass wir jetzt genau sagen könnten, in der Firma waren genau die Angestellten. Bei der Familie Römann gibt es sowas zum Beispiel, aber da wissen wir, dass es häufig Familien waren, die ja schon lange ansässig waren. Aber über Schulakten kann man sehr schön sehen, dass es hier Einwanderungswellen gab, sowohl aus dem Osten als auch aus dem Westen, je nach politischer Lage, nach Arbeitssituation. Es gibt immer wieder so Wellen von Menschen, die sich dann hier ansiedeln. Das kann man bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts anhand von Schulunterlagen ganz gut zeigen. Also die Migration sowohl hierher als auch von hier woanders hin, die war schon immer relativ hoch, Arbeitsmigration wahrscheinlich auch. Hier in Zörbich merkt man so Mitte des 19. Jahrhunderts, dass es anscheinend einen sehr großen Bedarf an Arbeitnehmern gab, aber das nicht befriedigt werden konnte mit der Bevölkerung. Also hat man hier dann im Stadtparlament diskutiert, dass man Frauen, wenn sie denn eingesetzt werden würden in der Fabrik, entlasten müsste in der Kindererziehung, denn es war klar, dass die dafür zuständig sind. Und da wurde 1846 der allererste Kindergarten, nicht nach heutigen Maßstäben Kindergarten, eine sogenannte Kinderbewahranstalt gegründet von der Familie Heller, also von der Witwe des Unternehmers Heller. Und die haben dann bis heute einen durchgehenden Betrieb. Also wir sind hier der älteste durchgehend geöffnete Kindergarten, den wir kennen. Und es gibt durchaus auch ältere Gründungen, die sind aber mittlerweile dann geschlossen. Und ganz in der Nähe zum Beispiel gab es in Queetz einen Fröbelschen Kindergarten, also einen Kindergarten, der schon ein pädagogisches Konzept hatte, im Gegensatz zu der Kinderbewahranstalt, die viele Jahre auch so noch hieß und wo vor allen Dingen das Bewahren der Kinder, dass ihnen nichts passiert, dass sie versorgt werden, im Mittelpunkt stand.
Also Kinderbewahranstalt klingt in meinen heutigen Ohren einfach sehr, sehr zwiespältig. Also einerseits eben Anstalt schon mit so einer bestimmten Konnotation und auf der anderen Seite aber auch nach Freiheit, Offenheit spielen. Ja, spannend, dass das tatsächlich hier der älteste durchgängig geöffnete, besuchbare Kindergarten ist und dass wir eben gerade im Zuge von Industrialisierung auch diesen Zweig von Geschichte erzählen können und nicht umsonst, auch das haben Sie vorhin erwähnt, ist Zörbig dann der erste Frauenort Sachsen-Anhalts geworden, weil eben diese zwiespältige Rolle zwischen Familie und Arbeit dadurch sehr greifbar wird. Nun verbindet man mit Zörbig heute ja vor allem ein Industrieprodukt, nämlich Sirup, Zörbiger Sirup, Rübensirup oder Rübensaft. Ist auch das ein Thema für Sie hier im Museum?
Ja, also wir hatten hier schon Diskussion, wie viel Raum das Thema Rübensirup und Rübensaft denn hier eigentlich bekommen soll. Und da gab es auch durchaus Stimmen, die gesagt haben, wir machen ein Zuckermuseum, so salopp gesagt mal, also zu dem Thema Zucker, das ganze Museum. Und das wäre auch durchaus machbar gewesen, repräsentiert aber, so sehe ich das zumindest jetzt nicht, den Stellenwert, den das Thema heute hier in der Stadt hat. Also Rübensaft ist schon ein Thema für alle, die aus Zörbig kommen oder hier lange leben. Und weil man auch immer wieder von außen natürlich damit konfrontiert wird und weil es das Thema ja oder weil es das Produkt ja auch heute noch gibt. Und da versteckt sich auch keiner, aber es ist jetzt nicht so, dass die Zörbiger ihre Identität am Rübensaft festmachen würden. Eher an der Arbeit, die sie hatten, sozusagen an den Firmen, die es mal gab. Das heißt, wenn Leute in der Rübensaftfabrik zu DDR-Zeiten gearbeitet haben oder auch heute noch da arbeiten, sind sie natürlich auch sehr stolz darauf. Und es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die vielleicht in anderen Städten nicht so üblich waren. Also zum Beispiel gibt es den Prozess des Rübensaftpressens, fallen so Presstücher ab. Das sind Stofftücher, durch die diese Rübenschnitze, in denen dann die Rübenschnitze gepresst werden und dann fließt der Saft da raus. Und diese Tücher werden dann mit dieser festen Kruste, die dann da übrig bleibt, entsorgt oder gereinigt. Und das konnte man erwerben. Das wurde dann zu, das haben Kinder einfach so gelutscht, gegessen, so als Süßigkeit. Aber das wurde vor allen Dingen als Tierfutter verwendet. Und das erlebt man jetzt nicht in so vielen Städten, dass sich dann noch Menschen daran erinnern können. Oder auch in der DDR-Zeit, als es noch üblich war, dass man auch in der Produktion mitgeholfen hat, aktiv. Also sowohl in Fabriken gegangen ist, aber auch in die Landwirtschaft, in den Ferien dort gearbeitet hat, da hat man hier zum Beispiel noch Rüben verziert. Also die Rübenfelder bearbeitet, die kleinen Rüben rausgenommen, dass die großen drin bleiben. Da war man mit dem Produkt noch sehr vertraut, mit der Rübe.
Mhm. Sie haben vorhin so zum Einstieg gesagt, dass Landwirtschaft ja auch tatsächlich eine Linie in die Industriekultur ist. Und gerade jetzt mit Rübe, Rübenzucker, Rübensaft, haben Sie sehr stark auf die DDR-Zeit abgehoben. Fing das tatsächlich erst damals an? Also war das sozusagen die DDR-Industrialisierung hier mit der Rübe?
Ja, eigentlich endet es damit. Also wenn mit dem Ende der DDR endet auch diese klassische Rübensirup-Produktion, wie sie dann seit den 1830er Jahren schon erfolgt ist. Man hat da seit der Zeit Also schon im 18. Jahrhundert hat man daran geforscht an der Preußischen Akademie der Wissenschaften, aber so seit 1800 hat man dann angefangen, Versuche mit Zuckerfabriken zu machen. Und dann Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt das dann, dass überall Zuckerfabriken entstehen. Und die Rübensaftfabrik hier, die war nochmal gesondert. Das war nicht eine Fabrik. Also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Zuckerfabrik demontiert und als Reparationszahlung an die Sowjetunion gegeben. Die wurde dann auch wieder aufgebaut, weil sie wohl einen sehr modernen Standard hatte zu dem Zeitpunkt. Und aus der Rübensaftfabrik, die wurde weiter betrieben. Die wurde aufgekauft 1940 von den Finkenherder Obstwerken und wurde dann nach 1950 zum volkseigenen Betrieb. Und dann hieß es ab dort Ogis und wurde nicht nur Rübensaft produziert, sondern auch Marmelade, Konfitüre, also Pflaumenmus und dann Ende der 80er Jahre dann auch Tomaten wurden dort auch weiterverarbeitet. Also sehr vielfältig, das die Produktpalette. Und diese Firma, die gibt es so nicht mehr, die wurde nach 1990 dann aufgelöst und heute ist der Betreiber ein anderer, aber es gibt weiterhin Rübensaft und Marmelade aus Zürbig zu kaufen.
Haben Sie denn noch Zeugnisse zur Produktion von Rübensaft oder Rübenzucker hier, die wir sehen können oder vielleicht sehen werden, wenn Sie Ihre Ausstellung auch zu dem Thema nochmal verändern?
Also es gibt ein sehr großes Objekt, das ist jedem zugänglich, der auch denen, die nicht ins Museum kommen. Es gibt hier neben dem Museum ein Restaurant, das Aktuarhaus, ein griechisches Restaurant, in dem steht eine Vakuumdampfmaschine, ein Industriedenkmal, das eine Dampfmaschine, die dafür da war, ein Vakuum zu bilden. Das ist wichtig, bei der Rübensaftproduktion wird der Sirup, wenn man das im Hausgebrauch machen würde, gekält. Also man schlägt immer wieder Luft unter den Sirup, dass der nicht zu heiß wird, dass er nicht anbrennt, während er langsam eindampft oder eindickt. Und das macht man in der maschinellen Produktion mit einem Vakuum, weil dann die Temperatur für den Siedepunkt sinkt und man dann den Sirup bei schon 70 Grad kochen kann beispielsweise. Und damit verbrennt der Zucker nicht und man kann den langsam eindicken lassen. Und das ist immer zu besichtigen, wenn das Restaurant offen hat. Man kann sich dann sozusagen die Maschine dort angucken. Die kommt ursprünglich aus Braunschweig, also gar nicht hier aus der Region und kann durchaus auch aus einer anderen Fabrik vorher verwendet worden sein. Sie war dann nach 1990, nachdem die Fabrik aufgegeben wurde, stand sie lange Zeit im Freien und war sehr verrostet und dann haben private Personen hier aus der Stadt sich der Sache angenommen und wieder überarbeitet, sodass sie heute wieder funktionsfähig ist. Also wir betreiben sie nicht mehr mit Dampf. Die hat jetzt einen Elektromotor, aber es dreht sich alles und sie würde auch wieder ein Vakuum erzeugen, wenn wir das wollten.
Sie sprachen davon, dass Sie auch teilweise partizipative Prozesse mit bei der Neukonzeption des Museums einfließen lassen. Wie ist denn so der Rückhalt in der Bevölkerung? Gibt es noch Leute, die in den Fabriken gearbeitet haben, in der Zuckerproduktion gearbeitet haben? Können die Ihnen durch Berichte erzählen, wie es in diesen Fabriken abgelaufen ist?
Ja, also es gibt durchaus noch Personen in der Stadt, die hier in der ehemaligen Rübensaftfabrik tätig waren, auch teilweise übernommen wurden und dann heute auch in der Marmeladenfabrik arbeiten, aber nicht mehr sehr viel, muss man auch dazu sagen. Aber in der Bevölkerung hat man immer noch Berührungspunkte über diese Geschichten, wie ich gerade schon erzählt habe, dass man auf den Feldern helfen musste, dass man aber auch zum Teil in der Rübensaftfabrik Ferienarbeit gemacht hat. Dadurch kommen da schon einige Bürgerinnen zusammen, die da auch Erfahrung mit haben. Und meine Vorstellung ist, dass wir Interviews von diesen Erlebnissen aufzeichnen, die dann im Museum auch abhörbar sind, sodass man noch einen persönlichen Eindruck davon bekommt, welchen Einfluss so eine Fabrik dann auch auf das Leben hatte und wie sehr das dann doch in der Bevölkerung verankert ist, dass es hier diese Fabrik mal gab. Heute ist das ja nicht mehr so üblich, dass man jetzt in die Fabrik geht und dann dort mithilft, aber das war bis 1990 ganz ganz klassisch hat das jeden betroffen. Nicht jeder war dann in der Rübensaftfabrik, aber sehr, sehr viele.
Wo kam denn die Energie her? Also Sie sprechen gerade von einer großen Dampfmaschine und überhaupt ist ja die Zucker- und Rübensaftproduktion eine, die ja durchaus energieaufwendig war. Wo kam die Energie her? Wie hat das hier funktioniert? Also Dampfmaschine bringt bei mir ja immer sofort auch das Bild von brennbarem Material, vielleicht Kohle. Wie war das?
Ja, also es gab einen großen Haufen Kohle, kann man sagen, der im Freien lag und der von Mitarbeitern dann immer zusammengeschoben wurde. Denn mitten in diesem Kohleberg gab es ein großes Loch, in die die Kohle dann nach und nach reingeschoben wurde und dann wurde die verbrannt. Und dann wurde daraus halt die Hitze gewonnen, die man brauchte für die ganzen Maschinen. Und die Zuckerfabrik hatte aber auch ein Gaskraftwerk. Das war aber dann, wie gesagt, seit 1945, dann wurde das mit abgebaut und stand dann nicht mehr zur Verfügung. Also die Rübensaftfabrik hat das mit Kohle gemacht, die hier aus der Region kam. So gehe ich mal von aus, weil es hier ja auch durchaus Tagebauten gab. Und die hatte schon immer dann, also nach 1945, auch schon früher, hatte die einen Gleisanschluss. Also es wurde dann mit die Kohle über die Eisenbahn angeliefert und der Rübensaft über die Eisenbahn wegtransportiert. Und diese Eisenbahn nannte man dann hier Saftbahn.
Man kennt das ja teilweise aus anderen Ortschaften, wenn so eine zentrale Fabrik dort ist und die auch mit sehr viel Braunkohle beheizt wird. War natürlich auch ein enormer Ausstoß an Ruß und an Gasen. Gibt es da irgendwelche Hinweise an den Gebäuden der Stadt Zörich, dass dort noch Reste sind? Oder gibt es Erzählungen von den Menschen, dass es hier schwer zu atmen war?
Das ist mir so noch nicht begegnet, auch wenn ich davon ausgehe, dass es eigentlich so gewesen sein müsste. Also es gibt Bilder um die Jahrhundertwende, da ist die ganze Stadt voller Schornsteine. Also alle Fabriken, die hier waren, haben natürlich mit Kohle geheizt. Aber da war da war noch nicht diese Versmockung so negativ konnotiert, wie das heute ist, sondern eher romantisiert. Man hat von den Schornsteinen die Qualm, das ist Produktion, da entsteht was. Davon hat man geschwärmt.
Genau. Das ist Fortschritt, ja.
Genau. Mhm. Und dass man da Kritik dran übt, das kam erst viel, viel später auf. Mhm.
Das könnte man ja letztendlich auch zum Zucker drehen. Sie haben vorhin ja schon gesagt, okay, die Stadt identifiziert sich nicht komplett mit dem Zucker. Das ist eher so die Außenperspektive, weil es das eine Produkt ist, das ich heute noch im Supermarktregal finde, wo auch Zörbig draufsteht. Wenn es so ein Erfolgsprodukt ist, dass man auch die Bahn Saftbahn nennt, dann war da sicher mal eine Begeisterung für. Sie haben auch gesagt, ja, man kann sozusagen ein in Anführungszeichen Abfallprodukt noch als lokale Süßigkeit verstehen oder eben davon ausgehen, dass Kinder das auch genascht haben. Gleichzeitig war es für die Landwirtschaft auch Futtermittel. Also sozusagen der Zucker und die Zuckerprodukte waren in aller Munde. Gleichzeitig kennen wir heute ja die Low-Carb-Bewegung und so die eher kritische Sicht auf Zucker. Können Sie oder erzählt Zörbig auch diese Geschichte? Können Sie da irgendwas mit aufnehmen oder ist das letztendlich schon viel zu modern für Ihr Museum?
Ja, wir nehmen das indirekt mit auf. Also wir könnten natürlich hier auch eine sehr moraline Perspektive einnehmen. Das passt aber nicht so zur Ausstellung. Wir machen das über einen anderen Zugang und zwar über Werbung für Zucker. Also wir haben eine Kooperation mit jemandem, der uns Werbeplakate zur Verfügung stellt, wo Zucker angepriesen wird als besonders gesund, besonders vitaminreich, als Bereicherung für das Leben. Und dieser Schwung und auch die Bewerbung von der Kaffeekultur und Kaffeetrinken mit Süßigkeiten, Kuchen und so weiter, das ist eine sehr deutsche Perspektive auch. Also auch das süße Frühstück zum Beispiel mit Marmelade ist auch eine sehr deutsche Perspektive, findet man auch nicht überall in Europa schon nicht mehr. Und das wollen wir so ein bisschen rausarbeiten, dass die Leute ins Nachdenken kommen, weil es so übertrieben positiv ist, dass selbst, also nach heutigen Maßstäben, das auch einfach hinterfragt wird, automatisch. Also darüber werden wir es wahrscheinlich einstreuen und das so ein bisschen in die allgemeine Entwicklung einbetten.
Zum Abschluss noch eine Frage. Wie würden Sie denn als Nicht-Zörbiger, der jetzt aber schon sehr intensiv in die Geschichte des Ortes eingetaucht ist, mit den Menschen vor Ort arbeitet, wie würden Sie denn Zörbig heute beschreiben und was davon werden wir im Museum finden?
Also es ist ein geschichtsträchtiger Ort und mit einer wechselvollen Geschichte. Ich glaube, das beschreibt es so im Allgemeinen erstmal ganz gut. Also es hat alle größeren Entwicklungen natürlich mitgemacht, Kriege überdauert, Herrschaft überdauert und die Industrialisierung miterlebt. Aber die prägende Zeit heute ist ja schon, muss man sagen, die Zeit nach 45 für die meisten und für die nächsten Generationen dann die Nachwendezeit, wenn man so will, nach 1990. Und für die einen ist es so, dass sie aufgewachsen sind in einer Stadt, in der es hieß, die wird in den 90ern, spätestens 2000, abgebaggert und hier wird nicht mehr neu gebaut. Das heißt, das, was ihr hier habt, ist quasi die Uhr tickt. Und dann kam die friedliche Revolution, dann kam 1990 der Umbruch in ein anderes System. Und das ist noch nicht bei allen immer angekommen so. Man ist da immer noch so ein bisschen verhaftet in dieser Haltung, dass hier nichts passiert. So, und dann gibt es die Generation, für die alle Möglichkeiten offen waren. Und die erstmal weg sind nach der Wende, weil es hier keine Jobs gab, weil hier auch nicht viel Perspektive war, die aber nach und nach zurückkommen und jetzt hier wieder was aufbauen wollen. Und genau da sind wir jetzt quasi, also in so einer Generation, die aus der Stadt schon noch mehr machen will, als es jetzt ist oder wie sie sie kennen. Und da ist schon viel passiert, aber es wird auch noch viel passieren.
Und das wird sich auch im Museum zeigen. Vielen Dank, Herr Weiß, für das spannende Gespräch und eine absolute Empfehlung, Zörbig zu entdecken. Kinderbewahranstalt und Saftbahn, ein Großobjekt im Restaurant und Perlenstickerei. In Zörbig gibt es viel zu entdecken. Tom Weiß hat uns von der Stadt und einem Museum in Wandel erzählt. Vielen Dank fürs Lauschen.